Dazu begrüßt sie Eberhard Schade. Unsere Autorin lebt seit 2003 in einem Altbau im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. Seit das Haus 2016 plötzlich verkauft wurde, herrscht Psychoterror und die Bewohner, weder reich noch arm, haben Angst um ihr Zuhause. Was das mit Menschen macht, das erzählt Sarah Stern in ihrer ganz persönlichen Geschichte.
Wir gehen ja morgen zur Demonstration, ne? Gegen wahnsinnig hohe Mieten und dagegen, dass die Leute verdrängt werden aus ihren alten Wohnungen. Und da machen wir ja, was machen wir da? Krach und brauchen auch Schilder und sowas, genau. Und ich wollte dir was zeigen. Guck mal.
Ich nehme das.
Ja, weißt du, was da drauf steht?
Nee.
Wir sind diese Stadt. Wir, die Menschen, die da leben in dieser Stadt.
Und die?
Mein Sohn ist 6 Jahre alt und wappnet sich für seine erste Demo. Denn es geht um unsere Wohnung und sein Kinderzimmer.
Also, welches Schild wirst du jetzt morgen halten?
Das hier.
Ganz hören, sitzt auf der Straße. Ja, wie kann das geschehen? Mieten steigern, sollen vertreiben und so bleiben.
Wir leben in einer einfachen Mietskaserne in Berlin-Prenzlauer Berg. Hier wohnen 20 Parteien aus Ost und West. Familien, Paare, Singles und ein Rentner. Wir fühlen uns hier zu Hause und geborgen. Zumindest bis Anfang 2016. Im Briefkasten liegt ein Schreiben von der Hausverwaltung. Betreff: Ankündigung Bestandsaufmaß. Unsere Wohnungen sollen also ausgemessen werden. Wir Mieter fragen uns, was genau das zu bedeuten hat. Meine Nachbarin Carla fängt als Erste an zu recherchieren.
Da habe ich dann unser Haus gefunden bei diesem Immobilienbüro. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so geschockt. Ich habe gedacht, ich sehe nie richtig, weil es war ja unser Hinterhof und alles fotografiert. Ich habe es erstmal einen ganzen Tag für mich behalten.
Plötzlich taucht unser Haus im Portfolio einer internationalen Immobilienfirma auf. Die scheint unser Haus gekauft zu haben.
Die sind richtig im Geschäft? Das wird mir jetzt durch die Webseite hier nochmal richtig klar. Das sind ja irgendwie 20 Häuser, die sie hier in Berlin einfach mal weiterverkauft haben.
Bisher war ein Mann um die 60 der Besitzer. Er hat das Haus geerbt und hat in all den Jahren nur das Nötigste investiert. Uns hat das nicht gestört, denn so blieben unsere Mieten bezahlbar. Vieles an unseren Wohnungen haben wir selbst gemacht. Wände verputzt, Türen und Böden abgeschliffen. Manche haben vor Jahren sogar die Badezimmer selbst gefliest und die alten Ofenheizungen rausgerissen, um Heizkörper einzubauen.
Hier bei uns steht Jahrhundertwende-Zinshaus, Prenzlauer Berg, ca. 1300 Quadratmeter.
Von einem kreativen Kiez ist da die Rede, der in unserer Gegend noch Ecken und Kanten hat und Freiräume für individuelle Lebensentwürfe bietet. Sie werben mit Menschen wie uns für einen Prenzlauer Berg, den es so nicht mehr gibt. Nicht nur wegen Zugezogenen wie mir, auch wegen Ihnen und anderen Immobilienfirmen und Käufern aus ganz Deutschland, den USA, China, Dänemark. Alle wollen ihr Geld hier anlegen. Privatpersonen, Immobilienfonds, Versicherungen. Manche nutzen die Wohnungen selbst, aber für viel zu viele sind sie einfach ein Vermögenswert. Betongold heißt die neue Währung. Meine Nachbarin ruft bei der Hausverwaltung an, will wissen, ob es tatsächlich einen neuen Eigentümer gibt.
Die Hausverwaltung ist sofort eingestiegen und hat gesagt, ja, Sie haben recht, Sie kriegen morgen das schriftlich in der Post. Und das war so ein richtiger Anfangsschock.
2 Tage später liegt die schriftliche Bestätigung über den Eigentümerwechsel im Briefkasten. Mit dabei eine Mieterhöhung über 15%. Trotzdem mache ich mir noch nicht allzu große Sorgen. Mieter sind in Deutschland ja gut geschützt, denke ich. Meine Nachbarn halten es allerdings für sinnvoll, sich zusammenzusetzen und organisieren ein Treffen für die Hausbewohner. Das ist Hanna. Sie ist heute Gastgeberin. Mit dabei auch mein direkter Nachbar Franz. Mit seinen 83 Jahren ist er der älteste Mieter.
Wo wohnt ihr denn? In welcher Etage?
Direkt hier drunter.
Die Nachbarn aus dem Nebenaufgang habe ich zum größten Teil in den 15 Jahren, in denen ich hier lebe, noch nie gesehen. Vielleicht habe ich sie auch einfach nicht wahrgenommen. Die Anonymität der Großstadt hatte immer viele Vorteile für mich. Jetzt sitze ich mit Menschen, die ich bisher kaum kannte, im Kreis und wir sprechen über ganz Persönliches, unseren Wohnraum und unsere Ängste.
Es ist halt komisch, dass da so eine Immobilienfirma kommt, das Haus kauft, ohne dass
dass sie irgendwie sich mal angeguckt haben, was sie kaufen.
Das kann auch einfach Spekulanten sein, also dass sie das jetzt kaufen und eine Weile halten und gucken. Dann.
Das ist Tom. Er ist in Berlin geboren und aufgewachsen und hat hier Kunst studiert. In unserem Haus wohnt er seit 1996. Ich kam 2003 dazu und wohne jetzt mit meiner Familie hier.
Aber die Sache ist ja so, wir wohnen ja hier alle schon zum Teil auch ein bisschen länger. So, und irgendwie, wir haben hier bezahlbare Mieten. So, und wenn jetzt halt solche Brutalsanierer da kommen, dann haben wir eigentlich keine Chance.
Darum geht es eigentlich. Ja. War das die, und was, wie können wir uns da wehren?
Genau.
Am Ende des Treffens beschließen die meisten von uns, sich im Mieterverein anzumelden, um auf alles vorbereitet zu sein. Ich gehe nun mit geschärftem Blick durch meine Gegend, schaue, wo saniert wird, wo Dachgeschosse ausgebaut und Baulücken gefüllt werden. Überall stehen Kräne, Gerüste, Schilder, die Eigentumswohnungen versprechen. Ich rede mit betroffenen Nachbarn aus dem Kiez, höre Geschichten von absichtlichen Überschwemmungen und anderen Methoden, die Mieter zum Auszug drängen sollen. Kapital sucht Anlegemöglichkeit, ohne Rücksicht auf Verluste. Wer sich die modernisierte Wohnung nicht mehr leisten kann, ist draußen. Wer kein Geld für eine Eigentumswohnung geerbt hat, Pech gehabt. Wie so oft bleibe ich mit meinem Sohn vor einer Baustelle stehen, direkt neben unserem Haus.
Ist das so eine Art Fahrstuhl oder was ist das?
Hebebühne.
Was meinst du, was sie da hochtransportieren?
Das sind Zementblöcke.
Wir beobachten seit Wochen, wie das Haus wächst und wächst.
Meinst du da diese weißen, ne?
Ja.
Um uns herum stehen bereits überall Neubauten. Einer überragt alle anderen Häuser auf der Straße und ist mit seinen Kuben und Aussparungen so imposant, dass regelmäßig Leute davor stehen bleiben, um Fotos zu machen. Mit den teuren Häusern und Eigentumswohnungen veränderte sich auch die Bevölkerungsstruktur in unserem Viertel.
Ich fand die Mischung total gut. Ob das Künstler hier waren oder eben auch die ein bisschen mehr Geld hatten, Ärzte oder Mittelstand oder eben auch arme Leute hier, das waren für mich das Gefühl, als ich hierher gezogen bin, dass das eine gute Mischung ist.
Hanna wohnt im Nebenaufgang und kümmert sich um unseren Hinterhof, pflanzt dort je nach Jahreszeit Blumen, mäht den Rasen, stellt Kübel mit Rhododendronbüschen auf. Tom sagt,
also Veränderung, ich bin nicht gegen Veränderung, ich bin auch nicht gegen Leute, die hierher ziehen. Dass andere Leute oder die Leute, die schon da sind, dafür ausziehen müssen oder irgendwie in alle Winde verstreut werden oder an die Stadtrand gedrängt werden, ja, finde ich, das ist kein gutes Modell, also gesellschaftliches Modell.
Hallo.
Guten Tag.
Grüße Sie.
Ich bin inzwischen, wie alle im Haus, Mitglied im Mieterverein.
Ich habe relativ viele Unterlagen dabei.
Ich erkläre dem Anwalt die Ausgangssituation, dass es einen Eigentümerwechsel gab, eine Mieterhöhung angekündigt wurde, auf Maß genommen werden soll.
Sie müssen damit rechnen, dass der Mensch, der das Haus gekauft hat, dafür sehr viel Geld ausgegeben hat. Und zurzeit ist das regelmäßig mehr Geld, als man aus den Mietern rausziehen kann, die da schon wohnen. Sie müssen davon ausgehen, dass ein Interesse besteht auf Vermieterseite, dass sie die Wohnung über kurz oder lang verlassen, möglichst kurzfristig. Und da ist einfach Vorsicht geboten.
Also das heißt, solche Maßnahmen auch wie Mieterhöhung und mehrere Schreiben, die jetzt kommen und so weiter, das manchmal gibt es dafür gar keine rechtliche Grundlage, sondern es gehört einfach zur Strategie dazu, die Leute immer wieder zu behelligen. Und
das ist eine immer wieder erfolgreiche Strategie, ja. Das mag nicht für alle Vermieter gelten, aber sie müssen damit rechnen, dass man rauszufinden versucht, wo ihre wunden Punkte sind, wo sie verletzlich sind. Und genau da wird man ansetzen.
Der Anwalt spricht davon, dass Eigentümer durch das Aufmaß auch mehr über die Mieter erfahren wollen. Wer vielleicht sowieso eine größere Wohnung braucht, weil er Nachwuchs erwartet, und wer sich schnell unter Druck setzen und provozieren lässt oder mit Stress nicht besonders gut umgehen kann. Draußen auf der Straße hole ich erstmal tief Luft. Jetzt sind wir also mittendrin. Das Kapital gegen uns. Wir sind Festangestellte und Freiberufler, eine Psychologin, ein Biochemiker, ein Übersetzer, ein Rentner. Durchschnittsbürger. Nicht reich, aber auch nicht arm.
Also, mein Schatz, ich sag gute Nacht, ja?
Gute Nacht.
Als ich abends meinen Sohn ins Bett bringe, versuche ich mir nicht anmerken zu lassen, wie aufgewühlt ich bin. Ich spiele ihm ein Gute-Nacht-Lied vor, das auch mich beruhigen soll.
Soll ich dir ein Gute-Nacht-Lied vorspielen? Okay, warte, mein Schatz.
Aber lange nachdem David eingeschlafen ist, liege ich noch wach und denke über unser Haus nach. Es macht mich wütend, dass ein paar Investoren auf der Suche nach Renditen unser Leben auf den Kopf stellen. Ich nehme mir vor, mich zu wehren. Obwohl ich mit Job, Kind und Alltag ausgelastet bin, gehe ich mit meiner Nachbarin Carla zum Grundbuchamt. Wir wollen mehr über die aktuellen Eigentumsverhältnisse und mögliche Pläne der neuen Besitzer herausfinden.
Wenn ich im Computer hier weiterklicke, sehen Sie hier die Eigentumsverhältnisse per heutigen Tag.
Der Beamte bestätigt, dass die Immobilienfirma rechtmäßig als neuer Eigentümer eingetragen ist.
Es kann jetzt durchaus passieren, dass die GmbH, was im Moment zeitgemäß quer durch die Stadt ununterbrochen passiert, aus den Mietwohnungen Eigentumswohnungen macht, indem man eine sogenannte Teilungserklärung verfassen lässt, sodass jede einzelne Wohnung eine einzelne Immobilie dann darstellt.
Der Verkauf einzelner Wohnungen verspricht höhere Renditen. Oft melden die neuen Besitzer dann Eigenbedarf an und versuchen, die bisherigen Mieter zum Auszug zu bewegen. Wir hätten als Mieter beim Verkauf der Wohnungen zwar ein gesetzliches Vorkaufsrecht, aber die Preise sind derart explodiert in den letzten Jahren, dass wir uns das nicht leisten könnten.
Sie kriegen ja öfters, denke ich mal, solche Veränderungen mit.
Das ist hier Tagesgeschäft und hier kollidiert das Recht der Mieter mit dem Grundrecht der freien Marktwirtschaft. Dazwischen ist bestimmt, ganz bestimmt, ein großer Diskussionsbedarf.
Carla wendet ein, dass wir in einem sogenannten Milieuschutzgebiet wohnen, in dem die Bevölkerungsstruktur vor hohen Mieten und Luxussanierungen geschützt werden soll. Eine der Maßnahmen, die die Stadt Berlin zum Schutz der Mieter durchgesetzt hat.
Ich glaube nicht, dass das lang Bestand hat. Das ist nach meinem Empfinden rechtlich nicht haltbar, weil wir haben freie Marktwirtschaft. Das ist die Kehrseite. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Grund und Boden und mir bietet jemand, ich sage jetzt einfach mal 15 Euro Quadratmeter Preis zur Miete und ich darf nicht. Da sind wir in der alten Rechtsnatur, die wir eigentlich nicht mehr haben wollten.
Der Markt ist gegen uns. Jedes Jahr ziehen 40.000 Menschen nach Berlin. Eine ganze Kleinstadt. Berlin wird immer voller und teurer. Und schon jetzt fehlen laut einer Studie rund 310.000 bezahlbare Wohnungen. Angebot und Nachfrage stehen in einem krassen Missverhältnis.
Ich wünsche Ihnen beiden viel Glück in Ihrer neuen Gestaltung der Wohnräume, egal wo Sie sein werden. Ich glaube nicht, dass Sie auf Dauer weiterhin unter der Anschrift wohnen bleiben.
Okay, vielen Dank.
Keine Ursache, Dankeschön. Ich wünsche viel Glück.
Ja, danke.
Machen Sie es gut.
Ja, danke.
Als wir das Grundbuchamt verlassen, sind wir völlig erschlagen.
Also eigentlich am schlimmsten fand ich, dass er gesagt hat, in einem Jahr werden Sie eine andere Adresse haben. Das finde ich vom Zeithorizont extrem schnell. Und das finde ich eigentlich auch so eine Aussage, die muss man erstmal verkraften.
Unser Kampfgeist ist erstmal gedämpft. Als wir die neuen Informationen verdaut haben, setzen wir Mieter uns noch einmal zusammen.
Dann war halt die Frage, Kontakt mit anderen Häusern hier aus dem Kiez aufzunehmen.
Wir entscheiden uns, einen Schlachtplan zu entwerfen. Wollen uns mit betroffenen Nachbarn verbünden, Politiker treffen, einen Blog über unser Haus erstellen und dem neuen Eigentümer einen Brief schreiben. Mein 83-jähriger Nachbar ist nicht mehr bei unseren Treffen dabei. Er hat sich entschlossen, auszuziehen.
Warum ziehst du denn aus?
Die Holding hatte dir gekauft, also hat sich das erledigt für uns. Also geh doch lieber freiwillig, dann habe ich weniger Sorgen. Warum soll ich mir also mit 83 noch diese Hudelei, diesen Stress antun? Bringt ja nichts.
Aber ich meine, das ist, fängt doch jetzt erst gerade an. Ne?
Ich schaffe doch nicht mehr. Ich habe ja nun schon 2 Herzinfarkte gehabt.
Die vielen Informationen, die komplizierte Sachlage, die Unsicherheit über das, was kommen wird, das alles wächst meinem Nachbarn über den Kopf. Franz wird zu seiner Freundin in einen anderen Stadtbezirk ziehen. Dabei wäre er gerne im Prenzlauer Berg und in seiner Wohnung geblieben.
Das ist mein Kiez. Hier bin ich geboren, hier bin ich groß geworden, hier möchte ich sterben. Das ist nicht nur Heimat, das ist mehr, da ist alles dran. Mein ganzes Leben.
Franz hat auch seine Ausbildung zum Ofensetzer und Fliesenleger hier gemacht, den Krieg hier erlebt und seine 3 Kinder im Kiez großgezogen. Später die Wende hier erlebt und alles, was danach kam. Jetzt sortiert er, was er in den Jahren gesammelt hat. Kleine Porzellanpüppchen, Vasen und andere Mitbringsel von seinen Reisen. Alte Postkarten, Häkeldeckchen, Schallplatten, Fotos.
Also das hier, was soll ich mit denen machen, mit dem Quatsch? Also mir steigt alles über den Kopf. Hier ist eine Welt zusammengebrochen.
Uns Nachbarn ärgert es, dass die neuen Eigentümer es schaffen, den ersten Mieter so schnell zu verscheuchen. Und wie so oft ein älterer Bewohner das erste Opfer ist. Und das, obwohl der Prenzlauer Berg seit Jahrzehnten sein Zuhause ist.
Das Problem ist, dass eine Politik betrieben wird, die die Einwohner nicht schützt, sondern halt irgendwie den Kapitalinteressen von allen Leuten auf der Welt Spielraum bietet. Also der Markt ist das Zentrum des politischen Denken und Handelns. Es müsste genau umgekehrt sein, ja? Also der Markt müsste den Menschen dienen und nicht umgekehrt.
Tom wünscht sich klare Gesetze, die allen ein Grundrecht auf Wohnen garantieren und Spekulation mit Wohnraum verbieten. Dann ist es soweit.
Hallo.
Hallo.
Bei uns wird das lang angekündigte Aufmaß genommen. Zwei junge Leute um die 30 betreten meine Wohnung. Sie stellen sich nicht vor, geben nur ein kurzes Hallo von sich, fragen nicht, ob sie sich umschauen dürfen.
So, ich fange mal an. Haben wir den ersten Raum rechts.
Sie gehen von einem Zimmer zum nächsten, fertigen Skizzen an, messen die Größe der Räume und die Dicke der Wände aus, machen sich Notizen über die Fenster, den Balkon, alles. Zwischendurch kommentieren sie meine Einrichtung.
1,35 Meter.
Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, nichts mehr ausrichten zu können, nicht mehr Herr über mein Zuhause zu sein.
5,20 Meter.
Ich treffe Carla im Hausflur. Auch bei ihr wurde heute ausgemessen.
Also ich fand das Aufmaß sehr anstrengend, so für mich persönlich. Wir hatten auch alles eigentlich so weggeräumt, als ob schon jemand kommt, der die Wohnung besichtigt und die Wohnung verkauft wird, so vom Gefühl her. Also wir haben persönliche Sachen weggesteckt und wir haben Bilder umgedreht, obwohl wir eigentlich gar nichts zu verbergen haben. Aber man hatte so das Gefühl, es kommt das erste Mal nach 18 Jahren, wir wohnen ja 18 Jahre hier in der Wohnung, jemand rein, den wir nie selber eingeladen haben.
Im Frühling 2017 ist das neue Haus, das neben uns gebaut wird, fast fertig.
Guck mal, eins.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ganz oben ist, glaube ich, noch Dachgeschoss. Siehst du da oben, wo dieser Kran hinführt?
Mein Sohn bewundert die großen Fenster, die ausladenden Balkone und die weitläufige Dachterrasse. Eine Woche später sagt David, er möchte, wie unser Nachbar, auch umziehen.
Welches andere Haus denn?
Das nebenan gebaut wird.
Und warum willst du da hinziehen?
Weil ich es so toll finde da.
Sag mir mal, was dir daran besser gefällt als in unserem Haus.
Dass da keine Ritze, noch gar keine Ritze drin sind.
Keine Risse in den Wänden? Wo sind denn bei uns Risse?
Da, wo die Treppen sind.
Mein Sohn möchte also in der gleichen Straße wohnen bleiben, aber in den schicken Neubau ziehen. Als Familie könnten wir mehr Platz zwar gut gebrauchen, aber zu welchem Preis? Ich frage mich, warum wir uns nicht früher Gedanken über eine andere, größere Wohnung gemacht haben, als die Mieten noch bezahlbar waren. Auch meine Nachbarin Carla, die freiberuflich Ausstellungen organisiert, hinterfragt ihre Entscheidungen.
Da hat sich bei mir was in Gang gesetzt, dass ich nie nur meine Wohnungsfrage, sondern meine ganze berufliche Situation und also meine Freiberuflichkeit und überhaupt meine ganze Lebensplanung ein bisschen in Frage gestellt habe. Kann ich so, wir haben ja zurzeit noch eine verhältnismäßig günstige Miete hier, kann ich so weiterleben?
Carla überlegt, sich mit 47 Jahren um feste Jobs zu bewerben, obwohl sie seit Jahrzehnten Freiberuflerin ist und von ihrer Arbeit gut leben konnte. Aber es ärgert sie auch, dass unser Haus jetzt so viel Raum in ihrem Leben einnimmt und alle ständig über Mieten, Eigentum und den Wohnungsmarkt sprechen.
Ich finde das eine ganz komische Entwicklung, wenn im Bekanntenkreis viel nur noch über Wohnsituationen gesprochen wird als über andere Dinge auf der Welt. Und das hat ja Berlin gerade ausgemacht, dass man vielleicht nie so viel darüber geredet hat, wie man seine Miete bezahlt und wie man ans nächste Eigentum kommt. Also es geht eigentlich um Verteilung.
Also denn, auf die sehr schöne Nachbarschaft, die wir gemeinsam hatten.
Mein Nachbar, der Rentner Franz, nimmt endgültig Abschied.
Bin ich ja leider auf der Flucht.
Ja, das stimmt. Auf die Hunde, ne?
Als Erster, mal sehen, wer denn kommt.
Wir Nachbarn treffen uns noch einmal in seiner fast leeren Wohnung und stoßen auf Vergangenheit und Zukunft an.
83 Jahre Prenzlauer Berg, ne? Also mein Sohn würde sagen, sein Lieblingswort gerade, Wahnsinn.
Also hat er fast das richtige Wort.
Und wir haben als Erinnerung an Ihre Zeit im Prenzlauer Berg, haben wir ein kleines Buch für Sie. Ein Fotobuch, das Sie gleich auspacken dürfen. Das sind Fotos, die vor der Wende gemacht worden sind, also Berlin-Ost. Und zeigen den Prenzlauer Berg, wie er schon lange nicht mehr ist, aber eben doch mal war. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute.
Recht herzlichen Dank.
Nach und nach verabschieden wir uns von Franz.
Du warst ein guter, lieber Nachbar.
Du auch.
Du hast für vieles immer meinen Post gelehrt.
In den nächsten Monaten ziehen noch 5 weitere Parteien aus. Die Wohnungen werden nicht wieder vermietet. Eigentlich hatten wir uns noch so viel vorgenommen. Aber nun ist es ruhig geworden in unserem Haus. Vom neuen Eigentümer haben wir länger nichts gehört. Zuletzt ging es um die Mieterhöhungen. Einige Hausbewohner haben sie abgelehnt und sind vors Gericht zitiert worden.
Ich war das erste Mal in meinem Leben vor Gericht wegen einer Mieterhöhung, die völlig ihrer Grundlagen entbehrte. Ja, also wo klar war von Anfang an, dass ich das gewinne. Aber darauf kam es ja nicht an. Es war schon so ein Soft-Terror. Ja. Es ging darum, dass man schon mal Druck bekommt.
Auch von Abfindungen ist die Rede. Davon, dass das Dach ausgebaut wird und es dann laut und unangenehm werden könnte.
Was ist immer wichtig? Erstmal auf dem Boden, ne?
Wir, die in unserem Haus wohnen geblieben sind, wachsen jetzt immer mehr zusammen. Hanna passt neuerdings auch auf meinen Sohn auf.
Icke, Dette, Kicke mal, Ohren, Fleisch und Beine.
Icke, Dette,
Kicke mal.
David findet es lustig, wie sie spricht. Leute, die Berlinern, hört er in unserer Nachbarschaft nur noch selten.
Komm, ohne Schwerter.
Hanna hat ihm beigebracht, wie er im Kampf den Gegner überwältigen kann. David, knapp 1,20 Meter groß, sitzt dann auf Hanna, drückt ihre Arme über dem Kopf zu Boden und macht dabei ein zähnefletschendes Gesicht. Als der Neubau nebenan im Herbst 2017 fertig ist, bewerben auch wir uns für eine Wohnung, gehen aber leer aus. Vielleicht besser so. Jetzt, wo unser Haus so eng zusammengewachsen ist, fühlen wir uns noch wohler als vorher und wollen gar nicht mehr ausziehen. Anfang 2018 laufen plötzlich ständig Leute durch unser Haus. Gehen von einer Etage zur nächsten, schauen sich die leeren Wohnungen an. Betrachten die Fassade von außen und machen Fotos. Mal sind es Anzugträger, mal unauffällig gekleidete Menschen. Wenn wir es mitbekommen, informieren wir uns gegenseitig. Wir wissen nicht, ob es Käufer sind oder Experten, die die Wohnungen modernisieren sollen. Die Firma, die unser Haus gekauft hat, schweigt.
Na, im Moment sage ich ja, so die Ruhe vor dem Sturm. Ja. So, man hat halt irgendwie die ganze Zeit so ein Gefühl, da passiert gleich was. Irgendwie knallt das irgendwie so richtig. Ja. So, und das ist natürlich eine unglaubliche Stresssituation.
Auf die Dauer der Zeit merkt man, ob man das mit der Psyche so selber macht. Das ist schlimmer. Also zum Anfang war ich selber noch so total kämpferisch und das schaffen wir und das machen wir und ich lasse mich hier nicht verdrängen. Aber es gibt auch wieder Momente, wo man einfach nur denkt so, boah, ich schaffe das nicht. Das macht ihn so mürbe auch irgendwie so. Ne?
Eigentlich leben wir bereits seit 2 Jahren in einem Wartezustand. Wissen, dass etwas passieren wird, nur nicht wann oder was. Neuerdings wird auch wieder jeder Gang zum Briefkasten zur Mutprobe. Ich überlege, ob es sich überhaupt noch lohnt, die Wände in unserer Wohnung streichen zu lassen und für David ein Hochbett einzubauen.
So, wollen wir uns in Bewegung setzen oder wollt ihr noch?
Ja, in Bewegung setzen.
Als im April 2018 am Potsdamer Platz eine Demo gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung stattfindet, können wir endlich unsere Wut und unser Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins der Welt zeigen. Mehr als 15.000 Menschen gehen allein in Berlin auf die Straße. Auch aus unserem Haus sind fast alle dabei. Mittendrin David mit seinem Schild. Wir sind diese Stadt. Um uns herum Wissenschaftler, Krankenpfleger, Lehrer. Normalverdiener mit ähnlichen Forderungen und Ängsten wie wir.
Ich zahle 50% meines Einkommens nur für die Miete. Ich fühle mich auch nicht mehr sicher. So, ich habe sozusagen wirklich Angst, dass ich irgendwann mir das nicht mehr leisten kann, hier zu leben.
Man muss demonstrieren können, dass man auch Macht hat. Wichtige Entscheidungen werden einfach getroffen in der Sphäre der Bürokratie und der Politik, ohne dass die Bevölkerung gefragt wird.
Jetzt zwischen all diesen Menschen wird spürbar, was wir im Prinzip schon wussten. Unser Haus ist eines von vielen Häusern. Es gehört uns und es gehört uns nicht. Der Mensch will wohnen und leben. Der Markt aber will Gewinne realisieren. Wie lange können wir unser Interesse gegen das eines profitorientierten Unternehmens durchsetzen? Der Herr auf dem Grundbuchamt fällt mir ein. Ich glaube nicht, dass Sie auf Dauer unter dieser Anschrift wohnen bleiben. Noch sind wir da.
Sarah Stern über den Ausverkauf ihres eigenen Wohnhauses. Da derzeit kaum ein anderes Thema die Menschen stärker umtreibt, kaum ein Thema so viel soziale Sprengkraft hat, wird Deutschlandfunk Kultur das Thema Wohnen in der kommenden Woche in all seinen Facetten abbilden und diskutieren. Auf deutschlandfunkkultur.de oder in unserer App der DLF Audiothek finden Sie dann alle gesammelten Beiträge. Das Haus unserer Autorin ist nach nur 2 Jahren übrigens endgültig zum Spekulationsobjekt geworden. Anfang des Jahres wurde es zum 2. Mal verkauft für den 3- bis 4-fachen Preis. Die mittlerweile 6 leeren Wohnungen wurden nicht neu vermietet und die Angst der anderen, die nach wie vor in dem Haus leben, sie bleibt. Mein Name ist Eberhard Schade. Nach den Nachrichten wartet René Agiger auf Sie mit unserer Philosophiesendung Sein und Streit.